wenn man viel reist, dann sieht man, dass all das, was wir hier letztendlich haben, sind Privilegien. Also es ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Mhm. Und das heißt nicht, dass schwierige Situationen bei uns im Leben natürlich nicht gesehen oder besprochen werden sollten. Aber die Perspektive ist eine andere, wenn man in den Ländern war und gesehen hat, naja, es läuft nicht alles so einfach wie hier. Und es gibt nicht so viele Möglichkeiten.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Im Talk mit mir, Rodeos Hostin Jessie. Deine Quelle für neue Ideen, erfrischende Impulse und mehr Motivation.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu unserem Drink Big Podcast von Rodeos. In unserem Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern unterhalte ich mich mit erfolgreichen Persönlichkeiten aus unserer Region. Und sie kommen dabei aus den verschiedensten Branchen wie Kunst, Kultur, Politik, Sport, dem Gründertum oder eben auch der ehrenamtlichen Vereinsarbeit. Und ich möchte von Ihnen immer wissen, was macht Sie denn eigentlich so erfolgreich? Was ist Ihre Motivation? Was inspiriert Sie? Woher holen Sie sich Ihre Inspiration? Und wie gehen Sie eben mit Herausforderungen im Alltag so um? Meine heutige Gästin beweist, dass man mit Engagement und einer klaren Vision tatsächlich einen Unterschied machen kann, wenn man das möchte. Sie ist Mitgründerin und erste Vorsitzende von Mission Positivity und einem gemeinnützigen Verein, der Menschen in Not unterstützt, Bildungsprojekte vorantreibt und sich weltweit für Umwelt- und Tierschutz einsetzt. Die Inspiration für ihre Arbeit kommt aus erster Hand. Auf ihren Reisen in Entwicklungsländer wurde sie Zeugin von sozialer Ungerechtigkeit und Armut. Das sind Erfahrungen, die sie nicht nur geprägt haben, sondern auch dazu motiviert haben, vor allem selbst aktiv zu werden. Gemeinsam mit ihren besten Freundinnen gründet sie deswegen den Verein, der nicht nur Probleme angeht, sondern vor allem auch Hoffnung und positive Veränderungen in die Welt tragen möchte. Ich möchte mit ihr heute darüber sprechen, was sie antreibt, welche Herausforderungen sie auf diesem Weg bereits gemeistert hat und wie man es schafft, Menschen zu motivieren, gemeinsam Großes zu bewirken. Ich freue mich, sie euch jetzt vorstellen zu können. Herzlich willkommen, Celine Böhr.
Hi, danke schön. Ich freue mich total, dass ich hier sein kann.
Darf ich dir, bevor wir uns gleich in unser Gespräch stürzen, noch etwas zu trinken anbieten?
Sehr gerne.
Hättest du dein Mineralwasser gerne Klassik, Medium oder Naturell?
Klassik.
Gerne. Dankeschön. Celine, sag mal, Mission Positivity, das klingt ja schon vom Namen her super motivierend. Wie würdest du denn die Mission von eurem Verein mit eigenen Worten nochmal beschreiben?
Ich glaube, mit eigenen Worten würde ich beschreiben, dass wir das Gute in der Welt sehen wollen und vor allem Missionen haben möchten oder antreiben möchten, um Gutes zu bewegen. Also wir wollen wirklich da helfen, wo wir helfen können und wann immer es uns möglich ist zu helfen und letztendlich all das vorantreiben, was wir vorantreiben können, was in unserer Macht ist.
Mhm. Ich habe mich so ein bisschen auf eurer Internetseite umgeschaut und habe auch so ein bisschen bei Instagram geguckt. Ihr stellt euch da ja auch selbst als Gründerteam auch nochmal vor. Mhm. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, ihr seid zu viert. Dabei setzt ihr vor allem irgendwie so auf eine Mischung aus innovativen Ideen, der persönlichen Erfahrung, die ich auch eingangs schon erwähnt habe, und auch auf die Vielfältigkeit bei euch im Team. Ja, und wie entsteht aus dieser Vielfalt dann die Energie für die Projekte, die ihr so auswählt?
Also wir sind zu siebt insgesamt, beziehungsweise haben wir auch immer wieder Leute, die dazukommen, die ehrenamtlich ein bisschen helfen, die vielleicht nicht direkt ein Mitglied sind, aber für die Gründung selbst muss man 7 Mitglieder haben. Mhm. Die haben wir auch nach wie vor. Also wir sind ein Team von älteren und jüngeren Leuten. Hanna und Julia, meine besten Freundinnen, und ich sind mit Anas, das ist auch noch ein guter Freund von uns, der wohnt in Spanien, sind so die meisten Dinge vorantreiben können, dadurch, dass wir sehr flexibel sind mit unserer Zeit und unseren Orten. Und letztendlich würde ich sagen, die Motivation bekommen wir, etwas voranzutreiben, dadurch, dass wir sehen, was falsch läuft oder noch nicht mal vielleicht falsch, sondern wo die Missstände sind. Mhm. Und wir wollen einfach nicht weggucken. Und das bringt uns dazu, hat uns dazu gebracht, dass wir letztendlich einen Verein gründen und sagen, wir machen das jetzt offiziell und wir kriegen jetzt wirklich was auf die Reihe. Also wir suchen uns die Menschen, die helfen wollen. Wir suchen uns die Orte, wo Hilfe benötigt ist und die Menschen, die mit uns gemeinsam in diesen Orten auf dieser Welt arbeiten wollen und können. Und letztendlich ist was Wunderschönes daraus entstanden.
Mhm. Was unterscheidet euch denn vielleicht von einem anderen klassischen Verein oder von eben diesen großen NGOs, die ja immer so in aller Munde sind, sei es jetzt UNICEF, PETA, Greenpeace?
Ja, gute Frage. Ich würde sagen, dadurch, dass wir schon ja noch sehr klein sind, also ich meine, uns gibt es jetzt seit 2,5 Jahren, ist ja noch nichts eigentlich. Mhm. Und dadurch, dass wir wenige Gründungsmitglieder sind und unter anderem Ältere und Jüngere im Verein haben, haben wir eine Breite an Wissen, an Passionen, an Berufungen, sodass wir uns sehr gut aufstellen können. Und ich glaube, dadurch, dass wir relativ klein sind, haben wir halt gut die Möglichkeit, sehr transparent zu arbeiten. Also bei uns hat jeder einen Blick in alles, egal ob es ein Außenstehender ist, der mehr wissen möchte oder jemand von uns selbst, der in ein anderes Areal ein bisschen reinschauen mag. Wir haben die Möglichkeit, sehr transparent zu arbeiten. Und mhm. ich glaube, das ist was, was man leider bei größeren Vereinen oft nicht mehr so ganz nachvollziehen kann, weil natürlich ganz andere Gebiete noch also an Arbeit mit reinkommen. Bei uns ist das noch alles sehr klein und fein. Jeder ist für seine Sache zuständig mhm. und gleichzeitig ist die Möglichkeit da, dass man einfach ja ganz offen über alles redet. Und das gilt natürlich dann auch für die Gelder. Also wir haben wirklich die Möglichkeit, das Geld, was wir bekommen von SpenderInnen, da zu investieren, wo es auch hin soll. Und es ist alles ehrenamtlich. Also ich bekomme nichts, Hannah bekommt nichts. Es ist wirklich für die Leute in den Ländern, mit denen wir gemeinsam was bewirken wollen. Und das ist genau das, was uns letztendlich auch antreibt. Also wir wollen natürlich das meiste von dem, was wir bekommen, auch direkt weitergeben.
Mhm. Ich habe es eingangs schon erwähnt, du bist quasi auf deinen Reisen, hast du mal gesagt, Selbstzeugin geworden von starker sozialer Ungerechtigkeit und starker sozialer Ungleichheit vor allem auch. Gab es so einen entscheidenden Moment auf einer deiner Reisen, wo du gesagt hast, okay, hier muss ich aktiv werden, hier kann ich nicht länger wegschauen?
Ich würde sagen, das ist so auch das, woraus Mission Positivity entstanden ist. Der Gründungsgedanke kam letztendlich von mir, dadurch, dass ich weiß gar nicht, woran das liegt, ob ich sowas einfach anziehe, aber auf meinen Reisen wirklich sehr oft Leute, als auch jetzt Tiere beispielsweise, kennenlernen durfte, die auf irgendeine Art und Weise Hilfe brauchten. Mhm. Beispielsweise gab es in Sydney in Australien, als ich vor Ort war, ich habe fast 2 Jahre dort gelebt, gab es eine Obdachlose, die war, ich schätze, 65, also schon relativ alt. Und die wurde wirklich von jedem im Endeffekt von oben herab ja behandelt. Also die hat überhaupt keinen Wert gehabt für die Menschen um sie herum. Die hat an der Central Station in Sydney gelebt und man hat ihr angesehen, dass sie schon viel erlebt hat. Und letztendlich habe ich mich irgendwann entschlossen, nach auch einem langen Arbeitstag, mich einfach neben sie zu setzen, also zu fragen, ob ich mich dazusetzen darf, ob ich mit ihr reden darf. Und daraus hat sich dann in meiner Zeit in Sydney eine Freundschaft entwickelt. Also ich habe mich wirklich mit dieser älteren Dame, die auf der Straße lebt und viel erlebt hat, angefreundet und durfte sehr viel erfahren über sie, über ihren Werdegang, über ihr Leben, die Missstände, die sie erlebt hat oder die Ressourcen, die sie nicht hatte, die Privilegien, die sie nicht hatte. Und das hat so ein bisschen in mir etwas bewegt, nicht einfach zu judgen, nicht einfach irgendwie jemanden abzustempeln und mich auch mal in unangenehme Situationen zu begeben, weil auf der Straße zu sitzen und irgendwie auch so ein bisschen von oben herab gesehen zu werden und nicht ganz gewertschätzt zu werden, war, also die ersten paar Minuten vor allem, nicht einfach. Und solche Situationen haben letztendlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, na, ich möchte nicht einfach irgendwer sein und irgendwie wegschauen, sondern ich möchte in den Kontakt gehen mit den Menschen und auch den Tieren, die Hilfe brauchen. Also wo vielleicht die Ressourcen nicht da sind, aber der Wille da ist, wo die Privilegien vielleicht nicht da sind, aber man was machen kann. Und letztendlich ist genau das ja auch die Entwicklungszusammenarbeit, dass man mit den Menschen gemeinsam schaut, hey, was brauchst du oder was braucht ihr und wie können wir gemeinsam denn letztendlich das auch schaffen? Mhm. Und das ist eine von vielen Situationen gewesen, wo ich wirklich gemerkt habe, wow, also es gibt einfach viel, was man machen kann und es ist ja schon fast eine Verschwendung im Leben, wenn man wegschaut, wenn man sich nicht dem widmet und das Herz oder sich selber auch verschenkt und letztendlich hilft, wo man helfen kann.
War das vor deinen Reisen auch schon so oder war das eine persönliche Entwicklung, die du irgendwie auch durch deine Reisen für dich machen konntest oder durftest?
Ich glaube, ich habe schon immer von meiner Mama vor allem das mitbekommen. Also meine Eltern haben mich im Endeffekt so großgezogen, dass ich jetzt nicht wegschaue und dass ich mit Höflichkeit und Respekt an die Menschen rangehe und versuche nicht zu urteilen. Auf jeden Fall natürlich nicht, wenn ich jemanden gar nicht kenne. Also es ist schon wahrscheinlich etwas, was mir einfach mitgegeben wurde. Aber auf den Reisen, also Australien ist jetzt ein sehr privilegiertes Land, da sieht man eher wenig Missstände. Aber ob das jetzt in Asien ist oder jetzt vor allem in Lateinamerika, wo ich in den letzten 2 Jahren viel unterwegs war, da merkt man schon, dass es ganz anders laufen kann und dass vor allem, wie wir hier leben, das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Und die Reisen haben mich definitiv geprägt. Also die Reisen, würde ich sagen, sind letztendlich so wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, Wahnsinn, wir müssen was machen. Und ich habe die Menschen um mich herum, die tatkräftig mithelfen wollen. Und vor allem Hannah, Julia, Anas, die sehr flexibel sind und viele Visionen auch haben. Wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, klar, warum nicht? Also klar, machen wir, auf jeden Fall.
Und wie schwierig war es dann, von der ersten Idee tatsächlich zur Gründung des Vereins zu kommen? Also welche Herausforderungen gab es da?
Bis auf die Bürokratie in Deutschland, würde ich sagen, ging eigentlich alles super einfach. Also ich finde, es war ein schneller Prozess. Ich habe von anderen Vereinen gehört, dass die wirklich ein Jahr gebraucht haben, bis sie sich fertig gegründet haben, also bis sie als eingetragener Verein feststanden. Bei uns, ich würde sagen, es hat knapp mit allem drum und dran 4 Monate gedauert, dass man sagen konnte, wir sind ein eingetragener Verein und jetzt fangen wir unsere Arbeit an. Mhm. Ich würde sagen, das ging relativ schnell. Wir haben aber auch wirklich viel dafür getan. Also vor allem Julia, ich weiß nicht, wie das sein kann, aber die liebt die Bürokratie und die hat da irgendwie Spaß dran. Deswegen kann man schon sagen, dass die eine wahnsinnige Arbeit macht für den Verein in der Bürokratie, in den formellen Dingen, Gespräche führen mit ja, Finanzamt und Co., die geht da relativ auf. Mhm. Habe ich vorher noch nie erlebt, aber ist ja gut, dass wir jemanden haben, der sich da wohlfühlt und das gerne macht.
Wenn ich das so richtig rausgehört habe, dann habt ihr auch alle irgendwie so ein großes Bedürfnis, etwas zurückzugeben und nehmt auch das, was ihr habt, nicht als selbstverständlich an. Aber wo kommt das her? Also ist das so dieses Gefühl von white privileged girls, wenn ich das jetzt mal so ganz provokativ sagen
Absolut.
Kann?
Also,
ja.
Ich kann dir das gar nicht genau sagen, wo das herkommt. Also ob das wirklich dieses White Privilege ist. Ich kann es mir vorstellen. Ich will ungern oder kann ungern oder nicht gut für die anderen sprechen. Mhm. Ich glaube, wir haben alle sowieso eine soziale Ader. Das hat man schon in der Schulzeit gemerkt. Auf der Julius-Wähler-Schule sind wir in Soziales und Gesundheit als letztendlich so dieses Areal gegangen, wo wir uns da weiterbilden konnten mit Psychologie, Pädagogik, Gesundheit etc. Da hat man das bei uns dreien schon gemerkt. Ich persönlich studiere auch internationale Not- und Katastrophenhilfe und habe dadurch auch da wiederum viel Erfahrung sammeln können in der Theorie. Aber mit Sicherheit spielen diese White Privileges schon eine Rolle. Also wenn man viel reist und wir sind alle viel unterwegs gewesen, dann sieht man, dass all das, was wir hier letztendlich haben, beziehungsweise nicht haben, das sind Privilegien. Also das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Und da können wir ja dankbar für sein, dass wir auf hohem Niveau jammern dürfen. Wobei man halt dann nicht jammern sollte. Wenn man sieht, was anders läuft in anderen Ländern, beziehungsweise wie es läuft, hat man schon fast nichts mehr zum Jammern. Mhm. Und das heißt nicht, dass schwierige Situationen bei uns im Leben natürlich den Wert nicht haben und nicht gesehen oder besprochen werden sollten. Aber die Perspektive ist eine andere, wenn man in den Ländern war und gesehen hat, naja, es läuft nicht alles so einfach wie hier und es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Also mit Sicherheit spielt das schon eine Rolle auf jeden Fall.
Die Mission, die ihr verfolgt, die geht ja auch mit sehr viel Verantwortung einher. Und ihr seid ja auf der anderen Seite auch noch super jung. Fühlt ihr euch dieser Situation auch immer so gewachsen?
Ich würde sagen, man wächst da rein. Also das war schon von mir persönlich zwischendurch eine Sorge, dass ich vielleicht mich dem nicht ganz behaupten kann oder in den Situationen nicht richtig handeln kann. Aber letztendlich ist die Entwicklungszusammenarbeit auch nicht etwas, wo ich eine Entscheidung treffe, sondern wir sind erstens ein Team innerhalb Mission Positivity, wo jeder Mitspracherecht hat und nicht einer etwas entscheidet. Und außerdem ist es uns sehr wichtig, dass wir diesen White Saviorism, ich weiß nicht, ob dir das Wort was sagt.
Aber erklär es gerne nochmal für die, die es vielleicht nicht wissen.
Ja, letztendlich, dass man nicht einfach so als weiße, privilegierte Person in ein Land reingeht und sagt, wir müssen jetzt hier retten oder wir müssen jetzt hier was verändern. Wir wollen ja nicht verändern, wenn es nichts zu verändern gibt, beziehungsweise wenn die Menschen die Veränderung nicht wollen. Sodass wir in unseren Projekten vorab immer schon sicher gehen, dass überhaupt gemeinsam gearbeitet werden möchte von den Betroffenen und vor allem, dass die Dinge, die wir im Kopf haben, nicht einfach umgesetzt werden, sondern dass wir im stetigen Austausch sind. Also wir wollen mit den Leuten vor Ort, ob es ein Kind ist, ob es eine Familie ist, eine ältere Dame, wir wollen wirklich wissen, was braucht ihr, was würde euch helfen, wie können wir das erreichen und wie können wir euch letztendlich diese Hilfe zur Selbsthilfe geben, dass ihr letztendlich ohne uns auch super gut leben könnt. Und das ist uns wichtig. Und ja, ich würde sagen, demnach hat sich die Sorge so ein bisschen aufgelöst, weil wir im stetigen Austausch sind. Also es ist einfach immer ein Gespräch und wenn einer eine andere Denkweise hat, dann redet man darüber und dann findet man eine Lösung und letztendlich, ja, das, also diese Kommunikation bringt die Lösung mit sich.
Ich stelle mir die Arbeit, so wie ihr sie umsetzt, und da kommen wir später auch mit Sicherheit noch drauf zu sprechen, vor allem auch emotional unfassbar fordernd, gerade wenn man jetzt vielleicht dann in Gebiete reist, die noch nicht so gut erschlossen sind, die nicht so gute Hilfsmittel zur Hand haben, in denen vielleicht auch einfach schlichtweg das Geld fehlt, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Wie gehst du damit um? Wie handelst du solche Situationen? Oder wie ist das dann auch, wenn vielleicht mal etwas nicht so läuft, wie man sich das hier vorher gedacht hat?
Ich muss sagen, ich gehe meistens in den Situationen, also in die Situation schon rein mit einer großen Dankbarkeit und Vorfreude, weil normalerweise die Verbindungen, die man aufbaut, beziehungsweise die Gespräche, die man führt oder die Leute, die man kennenlernt, das ist eine Erfüllung. Dass wir gemeinsam Ziele haben, die wir umsetzen wollen und einander unterstützen, jeder in dem Bereich, wo er kann. Aber klar, gibt es Momente, wo man vielleicht in Kolumbien in unserem Projekt vor Ort ist und denkt, Wahnsinn, wie anders das ist. Man muss sich aber trotzdem immer vor Augen führen, dass nur weil das anders ist, heißt das nicht, dass die Leute das als schlecht sehen. Also klar gibt es Perspektivlosigkeit, aber oft wissen die Leute ja gar nicht, wie wenig sie haben, weil sie gar nicht die andere Seite kennen. Und vielleicht wollen die andere Seite auch gar nicht kennen. Also man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass das, was wir haben, das Richtige ist und das Gute ist, weil nicht, das, es gibt nicht schwarz und weiß oder richtig und falsch. Und das versuche ich mir immer wieder zu sagen. Aber es gibt auf jeden Fall Momente, also auch wenn es um Tiere geht, wenn man dann sieht, dass in einem Tierheim wirklich viele Hunde auf einem Fleck sind und die Hilfe nicht bekommen und es gibt keinen Tierarzt, der helfen kann, weil das Geld nicht da ist, dann tut das schon im Herzen weh, weil man natürlich gerne hätte, dass jeder Hund zu Hause gekuschelt wird und genug Nassfutter bekommt oder so. Aber das ist von Situation zu Situation anders und ich würde sagen, wir unterstützen uns im Team gegenseitig sehr gut, hören einander zu und dazu muss man auch sagen, wir sind ja nicht in Kriegsgebieten unterwegs. Also die Gebiete, die wir bereisen, sind immer noch auch touristische Gegenden teilweise, beziehungsweise wenn es abgelegene Orte sind, dann ist es aber trotzdem einzuordnen. Es ist für uns schon möglich, dass man versteht, okay, ist jetzt nicht so krass schön, wie die leben und das tut uns leid, aber vielleicht können wir ja wirklich hier jetzt helfen und was umsetzen und das ist dann wieder der schöne Moment.
Das Ganze ist ja leider nicht nur mit helfenden Händen getan, sondern bedarf ja auch oftmals finanziellen Mitteln. Wie finanziert ihr euch denn das Ganze?
Das ist natürlich so die schwere Frage. Also was heißt schwere Frage? Die Umsetzung ist schwer. Wir finanzieren uns durch Mitgliedsbeiträge. Also man kann bei uns Mitglied werden. Wir haben den Betrag auf 5 € im Monat angesetzt. Man kann aber auch freiwillig mehr geben. Das sind 60 € im Jahr. Damit können dann auch Studenten oder jüngere Menschen, die vielleicht gerade im Arbeitsleben sind, auch was Gutes tun. Das ist natürlich toll, wenn man diese wiederkehrenden monatlichen Einnahmen hat. Das gibt ein bisschen mehr Sicherheit. Aber je nachdem, was es ist, machen wir auch dann Spendenaufrufe wirklich über GoFundMe oder auf unserer Website oder auf Instagram. Und das hilft natürlich. Ansonsten, wir machen sehr gerne und wirklich auch gute Events, die dabei helfen, Geld einzunehmen und gleichzeitig den Menschen natürlich auch noch Spaß bereiten. Also ob es ist, dass wir, ich glaube, das war letztes Jahr oder vor 1,5 Jahren, haben wir in Koblenz eine Schiffstour gemacht und alle Einnahmen gingen an uns und letztendlich haben die Leute für einen guten Zweck gefeiert. Und das fällt den Leuten dann auch leicht und dann haben die auch Spaß daran. Und es ist für uns ja auch schön zu sehen, wenn wir letztendlich coole Events auch auf die Beine stellen und die Leute Bock haben, letztendlich zu feiern oder was Gutes zu tun. Ansonsten ja, kriegen wir auch immer mal so eine Spende von jemand, wenn er einfach Geld übrig hat. Und so finanzieren wir uns. Also das sind so die verschiedenen Maßnahmen, die man in Angriff nehmen kann.
Ich glaube, ein weiterer Vorteil, das hat man schon rausgehört aus unserem Gespräch, ist die Flexibilität, die du angesprochen hast, vor allem bei dir, Hannah und Julia. Und wenn ich richtig informiert bin, dann studiert ihr alle ja auch noch. und habt aber zum Teil auch noch den ein oder anderen Nebenjob neben der Vereinsarbeit. Wie schafft ihr das alles so unter einen Hut zu bekommen?
Viel Planung. Ich glaube, da ist es dann doch gut, wenn man deutsch ist und dieses Planen und Organisationstalent so ein bisschen im Blut hat. Es ist manchmal anstrengend. Ich persönlich habe nur eine Woche im Monat Uni, also wirklich Vorträge beziehungsweise ja halt die Kurse und habe dann die restliche Zeit letztendlich dann auch die Zeit für Arbeit und Verein. Das Gute daran ist ja, dass wir das alles im Ehrenamt machen. Das heißt, wenn ich mal eine Woche weniger Stunden Zeit habe, dann mache ich halt weniger und dann macht vielleicht ein anderer mehr. Oder wir schieben es auf die nächste Woche, wenn es nichts Dringendes ist. Also ich würde sagen, außer wenn man jetzt vor Ort ist, geht das auf jeden Fall ganz gut, dass man in der Kommunikation miteinander Möglichkeiten findet, dass jeder so viel oder so wenig macht, wie es gerade geht. Also wir haben halt auch alle noch ein privates Leben beziehungsweise eine berufliche Karriere vielleicht vor uns. Aber bisher, muss ich sagen, klappt das sehr gut. Und ich glaube, dadurch, dass das erfüllend ist und nicht irgendwie etwas, was man ungern macht, macht auch jeder gerne was dafür. Also es bringt uns ja auch persönlich was, wenn man weiß, naja, die 5 Stunden, 10 Stunden, 15 Stunden, die ich jetzt investiert habe in einer Woche, die sind erfüllend, weil wir treiben schöne Projekte voran.
Und ist das auch so, dass euch eure Familien dabei noch unter die Arme greifen? Oder ist das wirklich die Motivation aus sich heraus, dass ihr sagt, wir geben jetzt Vollgas?
Also es ist schon so unsere intrinsische Motivation. Wir haben schon alle wirklich Bock, was zu machen. Und vor allem in unserem Alter, wir sind noch jung und das kriegt man auch noch hin mit der Energie, würde ich sagen. Aber wir kriegen sehr viel Unterstützung von unseren Eltern und Familienmitgliedern. Also ob das eine Spende vom Papa ist oder ob das ist, dass man Connections bekommt über die Eltern. Hannah und Julias Eltern machen auch sehr viel. Meine Mama ist im Verein mit dabei. Die ist wirklich immer tatkräftig an meiner Seite. Und das ist natürlich schön zu wissen. Also egal, wer es ist und auf welchem Wege, jede Art von Hilfe ist natürlich super schön für uns.
Wir haben jetzt schon viel über Projekte gesprochen, ohne über Projekte zu sprechen. Ja. Deswegen widmen wir uns jetzt vielleicht auch mal diesem Bereich. Am Anfang ist natürlich erstmal die Frage, wie entscheidet ihr, was eines eurer Projekte wird oder ob das überhaupt ein Projekt ist, das für euch in Frage kommt? Ihr seid ja sehr vielfältig aufgestellt eigentlich.
Wir sind vielfältig aufgestellt. Das liegt daran, dass wir nicht wegschauen wollen. Aber der Schwerpunkt ist schon in der humanitären Hilfe, beziehungsweise Entwicklungszusammenarbeit mit Menschen halt. Wie wir auf die Projekte kommen, ist ganz unterschiedlich. Also es gab Projekte, wo wir Menschen, also ich weiß nicht, inwieweit du dich informiert hast, aber es gab den Yassin oder gibt den Yassin. Das ist ein marokkanischer Junge, der ist jetzt, müsste jetzt 17 oder 18 sein. Der ist leider sehr körperlich beeinträchtigt durch Deformationen von den Knochen und hat jeden Tag wahnsinnige Schmerzen und lebt in einer 4-5-köpfigen Familie. Der Papa ist gestorben und der Älteste hat leider psychische Probleme etc. Die leben von 30 Euro im Monat. Und als wir privat in Marokko waren, beziehungsweise es war eine private Reise, die wir verbunden haben damit, dass wir ein Tierheim besucht haben, was wir unterstützen wollten, haben wir den am Straßenrand gesehen, wie der wirklich sehr beschwerlich gegangen ist. Und letztendlich haben wir angehalten und den in unserem Taxi mitgenommen und zu Hause abgesetzt und sind danach mit dem in Kontakt geblieben und haben gesagt, hier kann man auf jeden Fall was machen. Und das ist so ein lieber, süßer, herzlicher Junge, der schon viel erlebt hat. Wir sind alle einer Meinung und ja, machen wir auf jeden Fall. Also oft sind das entweder persönliche Anliegen, dass man jemanden kennenlernt oder jemand kennt jemand, der wiederum jemanden kennt. Der Hilfe braucht oder auf unseren Reisen, dass wir einen ausgesetzten Hund, der schwanger ist und letztendlich noch Krebs hat, gefunden haben und dem wollen wir helfen. Oder es ist tatsächlich, dass wir auf Instagram oder sonst wo gefunden werden und angeschrieben werden, ob wir eine Zusammenarbeit wollen. Also in Kolumbien beispielsweise, in Paya, das ist eine sehr ländliche Gegend, 3 Stunden von dem nächsten Ort entfernt, gibt es keine Straßen, kein gar nichts. Und da wurden wir von einer deutschen Praktikantin, die in Kolumbien in einer anderen Organisation ein Praktikum gemacht hat, angeschrieben. Die hat uns gefunden und letztendlich hat das dazu geführt, dass wir jetzt eine 1,5 Jahre lange Zusammenarbeit schon haben, fortlaufend und schöne Sachen gemeinsam umsetzen können. Also das ist immer im Verein selber dann auch einfach eine Kommunikationssache. Also wir reden schon darüber, was haltet ihr davon, wie können wir helfen und lasst uns mit den Personen ins Gespräch gehen und schauen, was wir umsetzen können. Also sehr viel Kommunikation, würde ich sagen.
Gibt es da auch einen Bereich, der dir am meisten am Herzen liegt?
Ich würde sagen, besonders schön ist es halt schon, wenn man vor Ort ist und mit den Personen, mit den Tieren in den Austausch und in diese Verbindung gehen kann. Ich bin sehr gerne unter Menschen, ich bin sehr sozial, kann mich gut und gerne anpassen und mir bedeutet das sehr viel, die Menschen kennenzulernen, wirklich zu sehen, wer ist denn überhaupt Teil dieses Projekts und nicht einfach ein Projekt zu haben, sondern die Menschen zu verstehen, die Sorgen zu verstehen und sich dem der Situation zu verschenken und zu sagen, okay, ich bin jetzt hier und jetzt lass uns mal reden und lass mich dich kennenlernen, öffne dich mir, wenn du das möchtest. Mhm. Das ist sehr schön, aber ich bin auch so total gerne mit in der Planung dabei. Also das, was ich in der Uni natürlich auch lerne, dieses Project Management und wie geht man gezielt und gut vorbereitet an Projekte ran, das lerne ich gleichzeitig theoretisch als auch praktisch jetzt. Mhm. Und das ist was mir auf jeden Fall viel Freude bereitet.
Gab es denn einen Moment in den letzten 2,5 Jahren seit Vereinsbestehen, ja, auf den du besonders stolz bist?
Schwere Frage. Also es gab auf jeden Fall viele stolze Momente. Mhm. Ich würde sagen, wir haben wirklich also fast wöchentlich irgendwelche kleinen Meilensteine, die mir viel bedeuten. Als wir vor Ort waren in Kolumbien und gesehen haben, was wir schon geschafft haben, weil in dem Fall vor allem unsere Partnerorganisation, die in Kolumbien ist, halt regelmäßig vor Ort ist und wir nicht jeden Monat hinfliegen können. Aber das war ein sehr schöner Moment, mit den Menschen zu connecten, mhm. die Kinder kennenzulernen und zu sehen, was wir da alles schon getan haben mit den Leuten und wie wunderschön das ist und da auch das Positive zu sehen, die Ressourcen zu finden. Das war ein sehr glücklicher Moment und ich freue mich auch sehr, dass ich bald wieder zurück kann.
Mhm. Gab es auch so ein, also jetzt mal weg von diesem Stolz, den wir jetzt gerade hatten, auf die eigenen Projekte, die man vielleicht schon umgesetzt hat, gab es so einen Herzensmoment schon?
Super viele. Julia ist Yoga-Lehrerin und als wir in Kolumbien waren, das war jetzt nicht Teil des größeren Projekts, aber als wir in Kolumbien waren, hat sie die Kinder gefragt, ob die Lust haben, morgens Yoga zu machen. Und dann haben wir uns wirklich mit der ganzen Schulklasse vor Ort auf dem Sportplatz getroffen und Yoga gemacht. Und Julia hat das schön verbunden mit den Tierpositionen, also diese Stellungen, die es gibt im Yoga, verständlich zu machen für die Kinder. Und übersetzt wurde das von unserer Freiwilligen, die vor Ort 3 Monate für uns mit uns war. Und das war ein wirklich schöner Moment. Also das war so ein Moment voller Erfüllung und Liebe und Passion, wo man die Kinder gesehen hat, die ein bisschen gegiggelt haben und auf einmal das erste Mal Yoga gemacht haben und gleichzeitig der Stolz, das mit den besten Freunden zu machen. Also Anas, Hannah, Julia war da, noch eine andere Freundin, die uns begleitet hat. Es war ein sehr schöner Moment. Also ist einer von vielen auf jeden Fall.
Mhm. Wir haben eben schon darüber gesprochen, inwiefern deine Reisen dich vielleicht schon verändert haben oder Einfluss auf dich und deine Person genommen haben, kannst du feststellen, dass die Vereinsarbeit in den letzten Jahren auch nochmal zu einer Veränderung geführt hat vielleicht?
Schon, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das ist ein stetiger Reifeprozess. Man lernt neue Leute kennen, man muss sich vor allem auch flexibel mit Sprachen irgendwie beschäftigen. Also ich habe in den letzten 1,5 Jahren Spanisch dazu gelernt, zwar noch nicht so, dass ich sagen kann, das ist jetzt perfekt, aber so, dass ich mich unterhalten kann. Und das eröffnet natürlich eine ganz neue Tür in ganz andere Länder, mit anderen Menschen. Aber auch so der Kontakt mit den Menschen, dieses Interagieren und wie man mit den Menschen redet und auch dieses Sensibilität aufbauen, das würde ich sagen, lernt man auf jeden Fall dazu. Und natürlich auch diese Professionalität dahinter, dass man weiß, was man macht und nicht irgendwas macht, sondern dass das schon Hand und Fuß hat. Und ja, das würde ich sagen, lernt man auf jeden Fall dazu. Wird man fast schon zu gezwungen, wenn man es nicht kann, das zu lernen.
Mhm. Du hast eben gesagt, dass du es so schön fandest, mit deinen besten Freundinnen auch diese Erlebnisse zu teilen. Wie ist das? Gibt es auch Kehrseiten, mit den besten Freundinnen zusammenzuarbeiten?
Nee, um ehrlich zu sein, kann ich persönlich mir nichts Schöneres vorstellen. Also es ist so erfüllend. Es gibt noch eine andere Freundin, die kenne ich seit dem Kindergarten, Luisa, die ist auch mit dabei. Und das ist wunderschön, Menschen an der Seite zu haben, die man sowieso schon wertschätzt. Mhm. Und dann zu sehen, dass man so eine Stärke gemeinsam hat, dass man ganz wunderschöne Sachen umsetzen kann. Und das führt bei uns eigentlich nur noch zu einer intensiveren Beziehung und viel mehr Passion füreinander und das Leben, was der jeweils andere hat, weil wir auch alle verschiedene Dinge mit reinbringen in den Verein und das ist so eine große Wertschätzung. Also es ist eine wahnsinnige Dankbarkeit und überhaupt keine Kehrseite, würde ich sagen.
Mir ist aufgefallen, wir haben jetzt mehr über internationale Projekte gesprochen, die ihr schon vorangetrieben habt, also sei es jetzt in Marokko oder Paya. Ihr habt aber dieses Jahr ja auch in Koblenz es euch zur Aufgabe gemacht, an Obdachlose Kleidung und Essen zu verteilen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben es dieses Jahr schon zweimal gemacht. Das ist uns auch super wichtig, dass wir nicht nur die große Welt sehen und ins Weite gehen, sondern dass wir auch vor Ort schauen, was kann man denn hier machen und wo braucht man hier vielleicht ein bisschen Unterstützung. Und da sind die Obdachlosen natürlich eine sehr offensichtliche Anlaufstelle. Was uns dabei wichtig ist, dass wir vor allem in den Kontakt gehen mit den Menschen und nicht nur Essen und Trinken und Kleidung geben, sondern dass wir einen Austausch haben. Also oftmals ist eine wirklich wertvolle und signifikante Veränderung in diesen Momenten, dass man mit den Leuten redet, dass man sagt, okay, was sind denn eure Sorgen, Ängste, Gedanken, Gefühle, wollt ihr darüber sprechen? Und das ist sehr häufig so, dass man dann hört, was passiert ist in deren Leben und was vielleicht dazu geführt hat, dass man obdachlos ist. Und das ist auf jeden Fall sehr schön. Wir waren jetzt vor kurzem tatsächlich im November wieder vor Ort in Koblenz am Hauptbahnhof und auch am Lörrondell und haben da wirklich prall gefüllte Tüten verteilt mit leckeren Sachen vom Bäcker, teilweise Wasser, Hygieneartikel, dass man sich auch vielleicht mal wieder ein bisschen sauberer oder besser fühlt im eigenen Körper. Und auch Einlagen für die Schuhe, die wärmend wirken und vor allem Kleidung. Also das ist was definitiv gebraucht wird. Mhm. Und da vielleicht nochmal der Appell, dass jeder wirklich, also das ist keine große Sache, mal durch den Kleiderschrank zu gehen und zu schauen, was kann jetzt jemand anderen vielleicht helfen.
Mhm. Das ist ein schöner Appell, sehr allgemein gehalten. Was kann ich denn tun, wenn ich euch jetzt speziell unterstützen möchte oder euren Verein?
Neben Mitglied werden und natürlich uns finanziell unterstützen, ist vor allem uns immer wieder wichtig und fällt auch immer wieder auf, dass einfach in den Austausch gehen und fragen, was macht ihr gerade, wo seid ihr gerade dran, wie kann ich helfen? Ob das ist, mal in das Monatsmeeting dazuzukommen und zu sagen, boah, hier habe ich noch eine coole Idee, wie wär's denn damit? Einfach auch wirklich Ideen mit in den Topf werfen, das ist schon wichtig. Ansonsten brauchen wir natürlich immer wieder fleißige Helfer bei Events, ob das ein Sommerfest ist oder Bachata und Salsa-Kurse für nächstes Jahr. Also egal, was es ist, im Endeffekt kann man alles umsetzen, wenn man darüber spricht und die Leute findet, die auch Lust haben. Und ansonsten connecten, dass man neue Firmen oder neue Partner, andere Organisationen oder Privatpersonen kennenlernt, die vielleicht wieder andere Ideen haben. Das führt zu ganz viel. Also das ist eine Endlosschleife, was man damit machen kann.
Wenn ich bei euch Mitglied werden möchte, wie finde ich euch denn eigentlich?
Sehr gute Frage. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal über unsere Website oder natürlich über unsere privaten Instagram-Accounts. Aber wir haben vor allem einen Vereins-Account und darüber läuft auch alles. Also man sieht wirklich, wo das Geld ankommt, was mit dem Geld gemacht wird, wenn Events stattfinden. Also da ist letztendlich alles. Also wir machen einmal im Monat auch eine Yogastunde. Das wird da auch gezeigt. Und über Insta läuft letztendlich alles. Ich glaube, das ist auch normal heutzutage. Aber ansonsten findet man auf allen Social Medias letztendlich unsere E-Mail-Accounts oder eine Nummer von mir. Und egal, was es für ein Anliegen gibt oder was für eine Frage, wir sind völlig transparent und voll offen für alle Kontakte und jeden, der so mitmachen möchte oder ja Interesse hat an uns.
Und wie heißt ihr bei Social Media?
Mission.positivity.
Du hast gerade gesagt, man kann ja auch mal zum Monatsmeeting dazukommen. Und das war dann so eine Sache, da habe ich vorher, glaube ich, noch nie drüber nachgedacht, dass sowas ja mit stattfindet, logischerweise. Wie strukturiert ist denn so ein Vereinsleben eigentlich?
Schon strukturiert, also man muss schon eine Struktur haben. Also es gibt verschiedene Plattformen, die wir dafür nutzen, um einfach Struktur reinzubringen, das auch zu separieren, ob wir jetzt Finanzen besprechen oder ein Projekt oder ein zukünftiges Projekt oder ein Event. Was wir auf jeden Fall immer machen, ist als ganzer Verein, also jeder, der natürlich Zeit hat und meistens sind es schon fast alle, uns einmal im Monat, also den ersten Dienstag im Monat treffen, abends in einer Online-Runde meistens oder wenn Leute vor Ort sind, dann auch gerne noch vor Ort und drüber sprechen, was steht an, was haben wir vielleicht in den letzten 4 Wochen geschafft und was kommt auf uns zu, wer möchte was übernehmen etc. Und am Ende vom Jahr, das war jetzt vor einigen Tagen, machen wir dann natürlich auch so ein Jahresabschluss-Meeting, wo wir wirklich drüber sprechen und nochmal so ein bisschen empowern, und motivieren zu gucken, boah, das haben wir alles dieses Jahr geschafft. Als kleiner Verein mit wenigen Menschen, die tatkräftig helfen, mit vielen Helfern, die auch von außen dazukommen. Und das ist der Ausblick auf nächstes Jahr. Das wollen wir nächstes Jahr erreichen und da wollen wir helfen mit den Menschen. Also das ist auch immer was Schönes und so ein Highlight für mich, wenn es um dieses Strukturelle geht, dass man wirklich sehen kann, boah, wir haben schon echt was erreicht, auch wenn wir klein sind.
Was sind denn so die Pläne fürs nächste Jahr?
Fürs nächste Jahr ist, dass wir im Februar, beziehungsweise vor allem, ich habe nächstes Jahr ein bisschen mehr Zeit als manch andere, dass ich wieder zu unserem Projekt nach Kolumbien reise. Wir werden da eine Dokumentation drehen, wo wir wirklich den Menschen vor Ort auch so ein bisschen die Stimme geben wollen oder das Medium zu erzählen, was die erleben, wie deren Alltag ist, wie deren Leben ist, was sie sich wünschen. Und letztendlich aufmerksam zu machen auf, was wir machen und was vor Ort passiert. Das ist was, auf was ich mich sehr freue, auch wieder mit den Leuten und den Kindern zusammen zu sein. Wir haben einige Events schon so im Hinterkopf, die wir gerne umsetzen würden. Vielleicht auch wieder ein Sommerfest oder letztendlich vielleicht ein paar Partys für jüngere Leute, die dann interessant sein können. Vielleicht auch direkt mit dem Bezug zu Venezuela, Kolumbien etc., so ein bisschen Salsa Bachata-mäßig. Ansonsten haben wir gerade vor kurzem ein Projekt in Venezuela angefangen mit einer älteren Dame. Das ist eine Nonne, kommt ursprünglich aus Kolumbien, lebt aber in Venezuela ihr ganzes Leben schon. Die ist 77 Jahre und die hat ein Waisenhaus gegründet mit Kindern, die entweder ihre Eltern verloren haben oder abgegeben wurden aus finanziellen Gründen oder ihre Eltern noch haben, aber aus schwierigen Familien kommen. Und die ist eine wahnsinnige Frau, wenn man darüber nachdenkt, mit wie wenig die so viel umsetzt und wie sie hilft. Das hat uns direkt begeistert und die kennt auch einer von uns persönlich, sodass wir gesagt haben, naja, auf jeden Fall wollen wir hier unterstützen. Und da haben wir auf jeden Fall geplant, dass wir mit den Geldern, die wir von den Events bekommen, wirklich tatkräftig vor Ort helfen wollen. Das ist auf jeden Fall was, worauf ich mich sehr freue. Also vor allem für mich mit den Kindern, das ist was, was mich immer wieder berührt. Einfach zu sehen, dass die nächsten Generationen so ein bisschen gesichert sind oder auf jeden Fall supported werden, das ist schön.
Was würdest du dir zur Erreichung dieser Ziele in der Zukunft vielleicht von der Gesellschaft so ganz allgemein wünschen?
Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass die Menschen weniger wegschauen und nicht direkt das Negative darin sehen, dass in anderen Ländern etwas anders läuft. Das ist nicht immer schlimm und negativ, auch wenn das für uns so scheint. Aber ich wünsche mir letztendlich, dass die Leute verstehen, ein anderes Leben zu haben, ist nicht gleich schlecht. Aber wegzugucken und überhaupt nicht in Kontakt zu treten, das ist falsch. Und letztendlich, was ich mir wünsche von jedem Einzelnen von uns, ist, dass wir unser Herz öffnen und unsere Seele öffnen dafür, dass es auch andere Dinge gibt als nur ein 9-to-5-Job und unser eigenes, vielleicht manchmal egoistisches Leben, sondern dass wir aufeinander achten, im Kleinen als auch im Größeren, dass wir einander sehen und gemeinsam dieses Leben leben.
Ich finde, das sind sehr, sehr schöne Worte zum Abschluss, die du da gefunden hast. Ich finde es sehr beeindruckend, mit wie viel Leidenschaft und Engagement ihr jetzt schon dabei seid sozusagen und das Ganze vorantreibt. Und bin sehr gespannt, wie sich das Ganze in der Zukunft entwickeln wird und wünsche euch da natürlich alles Gute. Bevor ich dich gehen lasse, würde ich dich aber noch unserer Schnellfragerunde unterziehen. Und wenn es für dich okay ist, dann starten wir rein.
Absolut.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Nachteule oder Frühaufsteher?
Nachteule.
Stadt oder Landleben?
Schwierig, eher Land.
Sommer oder Winter?
Definitiv Sommer.
Action oder Erholung?
Action.
Geburtstag oder Weihnachten?
Geburtstag.
Risiko oder Sicherheit?
Risiko.
Pizza oder Pasta?
Pasta.
Träumerin oder Realistin?
Ein bisschen von beidem.
Chaos oder Ordnung?
Ordnung.
Große Vision oder kleine Schritte?
Große Vision.
Herz oder Verstand?
Herz.
Was ist typisch Celine?
Ich würde sagen, eine Mischung aus Humor und Struktur und vor allem diese wahnsinnige Reiselust.
Vielen Dank.
Danke euch.
Ich gehe heute sehr beeindruckt aus dem Gespräch mit Celine raus. Sie ist super jung und hat schon einen unfassbaren Drang danach, etwas verändern zu wollen, etwas anzupacken und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten zu wollen und Noch schöner finde ich es eigentlich, dass sie das Ganze nicht alleine macht, sondern dass sie dabei noch von ihren besten Freundinnen und von ihrem besten Freund unterstützt wird und sie gemeinsam Dinge anpacken und das wie selbstverständlich nebenher machen und ja, ihre Freizeit da rein spenden, ihre eigenen Ressourcen mit reinbringen und das alles für den guten Zweck. Ich glaube, wenn ich ein Learning aus dem heutigen Gespräch mitnehmen kann, dann ist es eigentlich, dass Helfen kein Alter kennt. Und auch die soziale Ader in einem Menschen kein Alter kennt und kein Alter kennen sollte. Und ich glaube, ja, da dürfen wir uns alle nochmal drauf besinnen. Wenn wir etwas verändern wollen, wenn wir helfen wollen, dann hat das nichts damit zu tun, wie alt wir sind. Und es hat auch eigentlich nichts damit zu tun, wo wir herkommen. Weil eigentlich geht es nur darum, dass wir den Anfang finden, etwas zu tun.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns doch eine Bewertung oder teil den Podcast mit deinen Freunden. Mehr sprudelnde Motivation gibt's auf Instagram. Rodius_Mineralwasser.